Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Tunnel oder Der Tag, als Mutter von mir ging, von Frederik Klein. Interpretiert für unsere Edition Handverlesen von Andreas Fröhlich.
Von einem Exzess zum nächsten. Ich habe ein Auge auf einige hübsche, lächelnde Gesichter. Junge Studentinnen, fast noch Mädchen. Solche, die mir sonst am wenigsten Angst machen. Ich gehe in Bibliotheken, Kinos, Parks, setze mich auf Kaffeeterrassen. Ich suche Zufallsbekanntschaften, mache vorsichtige Annäherungsversuche. Meist weist man mich ab, lacht mir ins Gesicht. Ich habe überhaupt keinen Erfolg, haste von Niederlage zu Niederlage. Völlig unerwartet wende ich mich F zu, einer Kollegin in meinem Alter. Sie hat schlanke Beine, eine schöne Taille, das Lächeln meiner Tante. F sucht Kontakt zu mir. Sie ist einer der wenigen Menschen, die sich nicht von meiner Menschenscheu abschrecken lassen. Im Gegenteil, sie ergreift bei jeder Gelegenheit Partei für mich, begegnet mir mit ausgesuchter Freundlichkeit. Sie ist die Einzige, die mich duzt. Einmal hat sie mir vertraulich von ihrem Ehemann erzählt, der viel unterwegs ist, sie vernachlässigt. Sie hat einen tiefen Seufzer ausgestoßen. Nach 3 Wochen quälender Unentschlossenheit beschließe ich, alles auf eine Karte zu setzen. In ein Buch, das sie mir geliehen hat, lege ich, als ich es ihr zurückgebe, eine in Alexandrinern verfasste glühende Liebeserklärung. Von da an richte ich es so ein, dass sie jeden Tag einen kleinen Liebesbrief von mir in ihrer Post hat. Ich bin ganz verzaubert, schlafe besser, träume jede Nacht von ihrem Körper. Ich erwische mich beim Trällern. Zuerst spielt sie die Kokette, tut so, als würde sie meine Leidenschaft nicht bemerken. Um die Sache zu beschleunigen, richte ich es dann so ein, dass wir uns oft allein begegnen. Sie kommt zu mir in den immer leeren Raum, in den ich mich zurückziehe, um in Ruhe zu arbeiten. Sie setzt sich mir gegenüber oder an meine Seite, riskiert verführerische Blicke, beugt ihren geschmeidigen Nacken über mein Blatt, streicht mit ihren Haaren ihrem Bein an mir vorbei. Ihre Listen quälen mich. Ich werde von panischer Angst ergriffen. Sollte sie Geschmack an der Sache finden? Sollte ich ihr wirklich gefallen? Ich stelle mir vor, mit ihr im Bett zu sein. Ich leide wieder unter massiven Schlafstörungen. Ich getraue mich nicht, mir irgendeine Geste anzumaßen, sie unter dem Schreibtisch auch nur andeutungsweise mit dem Fuß oder dem Knie zu berühren. Und trotzdem sterbe ich vor Begehren. Wie spielerisch einfach alles doch eigentlich wäre. Aber eine unbezwingbare Kraft hält mich zurück. So vergehen 2 Monate. Sie verliert nicht sofort den Mut. Was für eine unwahrscheinliche Geduld. Dennoch spüre ich, dass sie verärgert, enttäuscht ist. Eines Tages, als sie ihre Provokation so weit getrieben hat, dass ich ihre Hand auf meine verlor, beschließe ich, zum großen Schlag auszuholen. Klopfenden Herzens laufe ich in ein Blumengeschäft und lasse ihr einen prächtigen Strauß weißer Rosen schicken, ohne Karte oder Gruß dazu. Am nächsten Tag erscheint sie mit einem so wütenden Gesichtsausdruck, wie ich ihn nie zuvor bei ihr gesehen habe. »Komm her, ich muss mit dir reden.« Sie behandelt mich wie ihren Hund. »Was fällt dir eigentlich ein, mir diese Blumen zu schicken? Mein Mann war zu Hause. Weißt du, was das bedeutet? Er ist sowieso schon krankhaft eifersüchtig.« Ich bin nicht dazu imstande, irgendetwas zu antworten. Stammle eine unverständliche Entschuldigung. Sie mustert mich mit einem fassungslosen Blick. »Du bist zu idealistisch für mich. Dabei ist das alles doch gar kein Kunststück. Wenn du mich ficken willst, sag es. Aber kein »Ich liebe dich, ich bete dich an«. Solche Schweinigeleien nerven mich. Hältst du dich für Tristan oder Romeo? Wenn du Lust hast, es mit mir zu treiben, dann mach es.« Sie hat fast laut gesprochen. Einige Kollegen haben ihr Gespräch unterbrochen und belauern uns mit inquisitorischem Blick. Ich würde am liebsten heulen, im Boden versinken, mich in ihre Arme kauern. Schon hat sie sich von mir abgewendet. Ein furchtbarer Tag. Seither zeigt sie mir die kalte Schulter, spricht kaum noch mit mir. Ich tue meinerseits alles, um ihr aus dem Weg zu gehen. Ich empfinde eine feige Erleichterung. Im Grunde genommen bin ich noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Trotzdem hat mich die Lektion in Sachen Realismus verwirrt. Kurze Zeit darauf bemerke ich, dass mir eine Sekretariatsangestellte ihre, wie es scheint, wohlwollende Aufmerksamkeit schenkt. Ich beschließe, draufgängerisch an die Sache heranzugehen. Ich betrete ihr Büro zur Mittagszeit. Sie ist, ganz wie ich es erwartet habe, allein. Zuvor habe ich in einer Bar noch einen kräftigen Schluck Wodka in mich hineingekippt, um mir Mut zu machen. Danach habe ich mir auf der Toilette den Mund gut ausgespült. Ich gebe ein paar Gemeinplätze von mir, nähere mich ihr, setze mich neben sie. Der Alkohol lässt mich in Wallung geraten, meine gewohnten Hemmungen verlieren. Ein bedrohliches Feuer durchzieht meine Adern. Endlich fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Was für ein wunderbarer Rausch. Mein Verhalten scheint sie zu überraschen, ein wenig zu beunruhigen, aber sie lächelt mich unverdrossen an. Ohne ihr überhaupt die Gelegenheit zur Gegenwehr zu geben, umarme ich sie auch schon, küsse sie auf den Mund, drücke sie in den Stuhl, knete ihre Brüste. »Ich will mit dir schlafen«, sage ich sofort zu ihr. »Ich will dich ficken, es mit dir treiben, dich vögeln, mein Kleines.« Schon wühle ich unter ihrem Rock herum. Aber sie fängt sich sehr schnell wieder, richtet sich auf und verpasst mir eine schallende Ohrfeige, durch die ich wieder zur Besinnung komme. Dann, während sie ihre Kleider wieder in Ordnung bringt, herrscht sie mich in gekränktem Tonfall an. »Ja, sind Sie jetzt völlig übergeschnappt? Sie gehören in psychiatrische Behandlung, Herr Professor. Das hätte ich nun wirklich nicht von Ihnen gedacht. Sie spielen geschickt ein doppeltes Spiel. Man sagt, Sie seien seltsam, ein bisschen übergeschnappt. Aber dermaßen! Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, hören Sie mit dem Trinken auf. Sie stinken unheimlich nach Schnaps!« Ich ziehe verschämt von dannen. Ich weiß genau, dass ich schon wieder einen Bock geschossen habe. Und dann noch ausgerechnet bei einer dieser geschwätzigen Sekretärinnen, die ständig tratschen. Mein Ansehen wird dadurch noch weiter sinken. Bürgersteig. Ich finde mich damit ab, regelmäßig zu Prostituierten zu gehen. Von ihnen erhoffe ich mir ein etwas größeres Entgegenkommen. Es dauert mindestens 6 Monate, bis ich mich traue, eine anzusprechen, mit ihr aufs Zimmer zu gehen. Anfangs klappt überhaupt nichts. Wie viel Anzüglichkeiten ich einstecken muss. Glücklicherweise zahle ich, ohne zu murren. Ich gehe immer häufiger hin, um so vielleicht das Übel mit der Wurzel auszureißen. Endlich finde ich in einer Gasse im Rotlichtviertel die seltene Perle. Eine ganz in Schwarz gekleidete, schnauzbärtige, etwas überreife Dicke, zu der ich mich sofort hingezogen fühle. Sie ist verständnisvoll und sehr geduldig. Meine kleinen Ticks amüsieren sie. Sie nennt mich ihr Baby, sorgt für meine Erziehung. Ich beschreibe ihr, ohne mich zu schämen, alle Bewegungen, alle Geräusche, die ich von ihr erwarte. Sie willigt lauthals lachend ein, findet aber wieder zur Ernsthaftigkeit zurück, sobald sie sich an die Arbeit macht. Im entscheidenden Augenblick zündet sie sich ein Zigarillo an und pfeift. Die Illusion bleibt unvollständig, aber kann man mehr erwarten? Unterdessen machen sich meine Eltern Sorgen. Sie wissen nicht so recht, was sie von meinem nicht enden wollenden Junggesellendasein halten sollen. Für mich ersehen sie sich einen Ehering und für sich einen ganzen Stall voller Enkelkinder, den sie ihre weisen Maximen eintrichtern können. Meine Mutter erkundigt sich bei mir mit wachsendem Nachdruck nach meinem Umgang. Mein Vater wettert gegen die schlechten Sitten von bestimmten Intellektuellen, die auf die schiefe Bahn geraten sind. »Heirate Kies oder einen Namen«, rät er mir oft. »Das erleichtert dir das Leben.« Ich antworte ihm schroff, dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Daraufhin wird der Tonfall sehr schnell laut und lauter, so dass ich meine sowieso schon seltenen Besuche lieber abkürze. Heldentat eines jungen Don Juan. Viele Studentinnen versuchen, meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In den philologischen Fächern ist das weibliche Geschlecht in der Überzahl, der Mann eine begehrte Beute. Alle wissen von meinem eingefleischten Junggesellendasein. Zudem reicht allein schon mein Ruf als Misanthrop, um anziehend zu wirken. Welche Frau sollte dem Verlangen widerstehen können, genau da erfolgreich zu sein, wo alle anderen versagt haben? Seit Semesterbeginn im Herbst beobachte ich nervös das Treiben einer neuen Studentin im ersten Studienjahr. Sie setzt sich immer mir gegenüber in die erste Reihe. Anstatt mitzuschreiben, tut sie die ganze Zeit nichts anderes, als mir schöne Augen zu machen. Sie ist ein dunkler Typ mit kohlrabenschwarzen Haaren. Sie hat kräftige, mit schwarzen Nylons bestrumpfte Beine, starke Fesseln, einen vorteilhaften Hintern. Sie ist untersetzt, gut im Fleisch, immer sehr dunkel gekleidet. Ihre Kleider und ihr schicker Schmuck verraten die Herkunft aus einer begüterten Familie. Sobald sie den Seminarraum verlassen und mich mit ihrem strahlendsten Lächeln bedacht hat, zündet sie sich eine Filterzigarette an. Ihr Kopf ist in eine dünne Wolke eingehüllt. Ich vermute, sie raucht ein Päckchen nach dem anderen. Sehr bald schon werden ihre Absichten deutlich. Vielleicht bevorzugt sie reife Männer, angegraute Schläfen, die Sicherheit von Vaterfiguren, oder sie hat ganz einfach mit Freundinnen eine Wette abgeschlossen. Jedenfalls setzt sie alle verfügbaren Mittel ein. Ihre Röcke werden immer kürzer, sie stellt ihre Brust zur Schau, sie streckt ihre Beine aus, spreizt die Schenkel oder schlägt sie bis zur Anstößigkeit übereinander. Von meiner erhöhten Sitzposition aus genieße ich einen Ausblick auf die allergeheimsten Verlockungen. Darüber hinaus streift sie sich unentwegt ihre Haarsträhnen aus dem Gesicht, wirft mir verzückte und dahinschmelzende Blicke zu. Sie treibt ihr perverses Spiel so weit, dass sie manchmal mit der Spitze ihrer rosafarbenen und fleischigen Zunge zwischen ihren weißen Zahnreihen entlangfährt. Immer betritt sie als Erste den Raum und verlässt ihn als Letzte wieder. Sie händigt mir alle ihre Arbeiten mit einem Wimpernaufschlag und einem katzenhaften, vielsagenden Lächeln aus. Schon seit Monaten fühle ich mich derartig verwirrt, dass ich schließlich diesem hartnäckigen Zusätzen nachgebe. Als sie eines Dienstags, lange nachdem die anderen bereits gegangen sind, unter dem Vorwand, den Stoff für die nächste Klausur von mir erklärt haben zu wollen, mit mir allein im Raum bleibt, lade ich sie, während ich knallrot werde, mitten in meinen nutzlosen und umständlichen Erläuterungen ein, mit mir etwas trinken zu gehen und das Gespräch in einem Café fortzusetzen. Selbstverständlich willigt sie ganz begeistert ein. Als wir auf der Terrasse sitzen, werde ich von einem furchtbaren Schamgefühl ergriffen. Der Tisch ist so klein, die Stühle stehen so eng beieinander, dass ich sie nicht daran hindern kann, mit ihrem Bein an meinem entlang zu streichen. Ringsum andere Studenten und im hinteren Bereich sogar ein Kollege. Welch ein Wagnis! Ich fühle mich beobachtet, seziert. Ich habe den Eindruck, sie warten nur auf ein Zeichen, um mit ihren Spötteleien loslegen zu können. Trotzdem suche ich, während ich so tue, als würde ich mich für die Fortsetzung des gelehrten Gesprächs interessieren, auf das sie genauso pfeift wie ich, in meinem angstgeplagten Gehirn verzweifelt nach einem Kompliment, einer Schmeichelei, mit deren Hilfe ich zum Eigentlichen vorstoßen kann. Zum Glück übernimmt sie noch einmal die Initiative. Während ihr Löffel in ihrer Tasse Zitronentee umherwirbelt, überschüttet sie meinen Unterricht plötzlich mit einer Flut von ihm ganz gewiss nicht zustehenden anerkennenden Worten. Nie zuvor hat sie einen Professor durch sein Wissen, seine Bildung, seine Gewandtheit, seine Abgeklärtheit so sehr beeindruckt. Welch ein Genuss, an so außergewöhnlichen, so einwandfrei vorbereiteten Seminaren teilzunehmen. Sie lässt sich nichts entgehen, hört begeistert zu, muss sich zurückhalten, nicht nach jedem Seminar zu applaudieren. Ich finde die Kraft, ein paar Worte zu stammeln. Mein Fräulein, Sie treiben mir die Schamesröte ins Gesicht. Im Grunde bin ich konfus. Und im Übrigen sind Sie mir alles andere als gleichgültig. Ich finde Sie sehr friedfertig. Sie sieht mich verdutzt an. Wie sollte sie die Tragweite eines solchen Adjektivs aus meinem Munde ermessen können? Betretenes Schweigen. Das Gespräch stockt. Ich zahle. Wir treten in strömenden Regen hinaus. Da sie keinen Regenschirm hat, presst sie sich unter dem Vorwand, unter dem meinen Schutz zu suchen, an mich. An der Ecke des Platzes holt sie ihr golddubliertes Etui hervor, nimmt sich eine weitere Zigarette, bietet mir eine an. Ich wage nicht abzulehnen. Sie schützt vor, ihr Feuerzeug vergessen zu haben und bittet mich um Feuer. Ich halte ihr meines mit zitternder Hand hin. Damit ich es ruhig halte, umfasst sie mein Handgelenk mit einem kannibalischen Lächeln. Diese Tollkühnheit betäubt mich endgültig. Als sie sich in meinen Arm einhängt, widerstehe ich nur mit Mühe. Und als sie im Gang einer Toreinfahrt resolut ihre Lippen auf die meinen presst, lasse ich es widerstandslos mit mir geschehen. La Donna Immobile. Sie ist eine Frau mit Köpfchen. Sie nimmt alles in die Hand. Sie ist eine Frau mit Prinzipien. Sie will nur ihrem Mann gehören. Vollkommen benommen bin ich einen Monat später verlobt. Ohne es gewollt zu haben, ohne es gewagt zu haben, auch nur den leisesten Einwand zu erheben. Die Neuigkeit kann nicht lange verborgen bleiben. Meine Kollegen nehmen sie verblüfft oder spöttisch zur Kenntnis. Sie versuchen sich in Liebenswürdigkeit. Selbst H, M, R und T sprechen mir ihren Glückwunsch aus. F scheint völlig ungläubig. Der Dekan entscheidet sich dafür, mich an die neuen Pflichten und Aufgaben zu gemahnen, die mir obliegen werden. Abgesehen davon zeigt er sich erleichtert und zufrieden. Sieht es nicht so aus, als würde ich wieder ins Glied zurücktreten? Unsere Hochzeit ist für Juni geplant. Meine Eltern jubeln. Nach seinen beruflichen Erfolgen stellt ihr geliebter Sprössling nun auch sein privates Glück sicher, die Befriedigung seiner legitimen Gelüste. Aber mit der Bestellung des Aufgebots beginnt der allgemeine Rummel. Meine zukünftige Ehefrau zieht sich nur noch himmelblau oder bonbonrosa an, hört auf zu rauchen, macht eine Abmagerungskur. Ich will mich für dich schön machen, Liebling, damit du mich noch mehr begehrst. Innerhalb weniger Monate ist sie nicht mehr wiederzuerkennen. Ich bin vollkommen fassungslos. Fiasko. Vor dem Standesbeamten und später auf dem Foto mache ich ein Gesicht wie bei einer Beerdigung. Meine in ihre Festtagskleidung eingezwängten Eltern lächeln strahlend. Ihre Familie blickt zu mir herab. Die vielen Hände, die ich schütteln muss, die vielen unbekannten Gesichter irritieren und beängstigen mich. Schon weiß ich, dass ich es niemals hätte tun sollen. Aber die Falle ist zugeschnappt. So ist das, wenn man nicht Nein sagen kann. Für unsere Hochzeitsreise hat sie ein romantisches Ziel ausgewählt. Ich habe versucht, sie zu einer Reise im Schlafwagen zu überreden. Sie hat mir ins Gesicht gelacht und sich für das Flugzeug entschieden. Nicht ohne Probleme habe ich hinten herum ein Hotel reserviert, das gleich neben einer Bahnlinie liegt. Gleich nachdem sie das Zimmer betritt, begutachtet sie den Balkon, schreit laut auf, verlangt, dass wir das Hotel wechseln, gibt nicht eher Ruhe, bis wir uns in ein luxuriöses Hotel in freier Natur einmieten. »Der Zuglärm! Wo denken Sie hin, mein Freund?« »Unsere Flitterwochen sind ein einziger Reinfall.« Ich bringe es mit Mühe und Not zu einer Halberektion. Couch. Bei unserer Rückkehr verlangt sie, dass wir in eine laute Wohnung, die ihrem Vater gehört und direkt an einer Hauptverkehrsstraße liegt, einziehen. Tief betrübt muss ich meine Ringbahn und meine Modelleisenbahn verlassen. Ich statte ihnen heimlich Besuche ab, sobald sich mir in einer freien Minute die Gelegenheit dazu bietet. Meine Frau wacht jeden Morgen um 10 Uhr auf. Sie bleibt eine ganze Weile gemütlich im Bett liegen, dann nimmt sie ihr Bad. Bis zum Mittagessen ist sie mit ihrer Körperpflege beschäftigt. Im Anschluss daran legt sie sich wieder bis ungefähr 5 Uhr zu einem kurzen Mittagsschlaf hin. Danach ruht sie sich auf der Couch aus, blättert Klatschblätter durch und knabbert Diätkekse. Sie kocht nie um nicht ihrer natürlichen Fresssucht nachgeben zu müssen. Abends hat sie immer das Bedürfnis auszugehen, sich zu amüsieren, etwas zu erleben. Genau zu diesem Zeitpunkt fühle ich mich todmüde. Innerhalb weniger Wochen wandelt sich ihr Verhalten mir gegenüber von Gereiztheit zu Zorn, von Zorn zu Feindseligkeit, von Feindseligkeit zu Raserei. Sie überhäuft mich mit heftigen Vorwürfen. »Mein armer Freund, Sie sind eine Niete!« Sie will nicht, dass wir uns duzen. »Sobald Sie den Boden Ihres verdammten Fachs verlassen, die verstaubten Bücher schließen, Sex! Ein Sauertopf! Einen Miesmacher! Eine Spaßbremse habe ich geheiratet!« Die Kissen fliegen durch das Zimmer. Angesichts des über mich hereinbrechenden Sturms ducke ich den Kopf. Meine Seminare werden immer erbärmlicher. Zum Glück reicht das väterliche Vermögen, um ihre Zukunft zu sichern und ihre materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Also hat sie ihr Studium aufgegeben. Andernfalls würde ich mich nicht mehr trauen, noch einmal einen Fuß in einen Hörsaal zu setzen. Als letzten Ausweg versuche ich, sie mir geneigt zu machen. Ich erzähle ihr von meiner Kindheit, beschreibe behutsam meine Lieblingsobsessionen. Sie sieht mich noch vorwurfsvoller an. »Meinen Sie nicht, dass Sie ein bisschen gestört sind? Wenn ich gewusst hätte...« Ich flehe sie auf Knien an, doch bitte wieder mit dem Rauchen anzufangen, sich wieder schwarz zu kleiden. Sie lehnt es rundweg ab. Ich gebe ihr zu verstehen, dass ich sie lieber etwas rundlicher mag. Sie geht hoch. Als mir die Argumente ausgehen, schlage ich ihr vor, darin einzuwilligen, dass wir unsere Liebesspiele mit einer entsprechenden Hintergrundmusik untermalen, um mir zu helfen. Sie bricht in sarkastisches Gelächter aus. »Sie scherzen, mein Freund! Nein, mal ehrlich, Sie sind übergeschnappt. Wofür halten Sie mich eigentlich? Sie sollten wohl eher einen Psychiater aufsuchen.« Ich beschließe, einen aufzusuchen. Ich entscheide mich für einen der angesehensten Analytiker, der sich bereit erklärt, mir in 6 Wochen einen Termin für eine erste Sitzung zu geben. Ich verbeiße mir meinen Ärger. An besagtem Tag bin ich zu früh da. Ich muss mich 2 Stunden lang in einem luxuriösen Wartezimmer gedulden. Schließlich empfängt mich der Meister. Mohairjacke, graue Fliege, höflicher, fast übertrieben ehrerbietiger Ton. Aber ein erbarmungsloser Blick hinter dem halbkreisförmigen Goldgestell seiner Brille. Bei der ersten Sitzung erspart er es mir, mich hinlegen zu müssen. Ich bleibe ihm gegenüber sitzen. Auf seine Bitte hin skizziere ich in 1/4 Stunde ein Fazit meines Lebens, meiner Probleme. Ich fühle mich überrumpelt. Ich hätte meine Darstellung sorgfältig vorbereiten sollen. Er hört mir mit undurchdringlichem Gesichtsausdruck zu, dann tut er seinen Orakelspruch kund. »Mein Herr, Ihre Phantasmen sind von beklagenswerter Banalität und zudem vollkommen harmlos. Wenn Sie wüssten, was ich den lieben langen Tag so alles zu hören bekomme.« Er nennt mir einige Beispiele. Ich bin entsetzt. »Und im Übrigen stellt sich die Frage, ob sich diese geistigen Vorstellungen wirklich vergegenständlichen müssen. Glauben Sie mir, nichts wäre gefährlicher. Sie würden den Boden unter den Füßen verlieren und könnten nicht mehr Fuß fassen. Libido und Lust sind immer mit dem Virtuellen verknüpft. Begnügen Sie sich damit, zu fantasieren. Mobilisieren Sie Ihre Fantasie, wenn Sie zur Tat schreiten. Das kann Ihnen nur zuträglich sein.« Er schlägt sein Notizbuch auf, notiert mit seinem Montblanc-Füllfederhalter meinen Namen. »Wir beginnen nächsten Montag mit der Therapie. Sie kommen 3-mal pro Woche, das genügt fürs Erste. Da ich einen vollen Terminkalender habe, richten Sie es so ein, dass Sie pünktlich sind.« In schelmischem Tonfall nennt er mir sein Honorar. Ich bin sprachlos, aber schon begleitet er mich nach draußen. Im Aufzug fasse ich den Entschluss, nie mehr wiederzukommen. Dann gehe ich 2 neue Waggons bei meinem Lieblingsmodellbahnhändler kaufen. Wenn ich mich schon finanziell ruinieren soll, dann möchte ich wenigstens meinen Spaß haben. Hörner. Zu meiner großen Überraschung scheint sich meine Frau langsam mit der Situation abzufinden. Seit 3 Monaten ist sie wieder heiter und munter, trällert Melodien, die gerade modern sind, vergisst mich zu verspotten. Wir wohnen ohne allzu viele Reibereien zusammen und ignorieren uns gegenseitig. Auf diese Weise scheint jeder auf seine Kosten zu kommen. Ich schöpfe keinerlei Verdacht. Eine vielleicht absichtlich auf ihrem Schreibtisch liegen gebliebene Mitteilung enthüllt mir ihren Verrat. Ich werde betrogen. Ich spioniere ihr nach, wenn sie fortgeht, folge ihr unauffällig. Schon bald weiß ich alles über ihre Schandtaten. Meine Rivale ist ein Schlachterbursche. Blond gelockt, fett und rosig wie die Würstchen, die er herstellt. Sie hat ihn zufällig beim Einkaufen kennengelernt. Vom gegenüberliegenden Gehweg aus, versteckt hinter einer Zeitung, beobachte ich voller eifersüchtiger Lust diesen Koloss mit dem sanften Lächeln, der mit Genuss das Fleisch knetet und mit einem Augenzwinkern den Kundinnen gegenüber anstößige Bemerkungen macht. Immer erfrischend, heiter, aufgeweckt, immer in Form. Wie gern wäre ich an seiner Stelle. Wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, trifft sie sich jeden Tag mit ihm in einer Dachkammer, die ihm seine Chefin vermietet. Ich schaffe es, den Code für die Eingangstür herauszubekommen, steige verstohlen die Treppe hinauf, lege mein Ohr an die Tür. Ich höre quietschende Sprungfedern, lüsterne Flüche, Lustgestöhne. Ich muss mir die Ohren zuhalten, mich beherrschen, damit ich nicht zu schreien anfange. Ich hasse sie. Ich hasse sie beide. Er zittert, ihr Ahnungslosen. Es ist nicht ratsam, mich zum Narren zu halten. Schwarze Magie. Ich tue so, als wüsste ich von nichts. Ein Eklat entspricht nicht meinem Gemüt. Außerdem hat der Schlachterbursche viel zu starke Muskeln. Ich kaufe mir Wachs und Nadeln, die ich in einer abschließbaren Schublade meines Schreibtisches verstecke. Wenn sie weggeht, um sich mit ihm zu treffen, hole ich die kleine Figur hervor, die ich mit viel Geduld modelliert habe. Die Ähnlichkeit ist alles andere als vollkommen. Trotzdem erkennt man seinen großen, pausbackigen Kopf, seinen wulstigen und beleibten Körper. Mit der spitzesten Nadel durchsteche ich zunächst langsam die ganze Figur. Dann gehe ich in die Details. Durchsteche hier einen Arm, da eine Brust. Unerbittlich mache ich mir am Geschlechtsteil zu schaffen. Meine Wut lässt zunehmend nach. In mir fühle ich eine Freude, eine Gewissheit aufsteigen, die mich heiterer stimmen. Innerhalb weniger Wochen beginnt meine Medizin zu wirken. Ich merke es schon daran, dass meine Frau wieder blass, unruhig, fahl wird. Um meine Vermutungen zu bestätigen, gehe ich mehrmals an der Metzgerei vorbei. Ich sehe ihn dort nicht mehr. Ich gehe hinein, um ein wenig Wurst zu kaufen, plaudere mit der Kassiererin, erkundige mich dezent nach dem Wohlbefinden des guten Mannes, so als würde es sich bei ihm um einen alten Bekannten handeln. Überrascht teilt sie mir mit, dass er von einer geheimnisvollen Krankheit heimgesucht ans Bett gefesselt sei. Die Reihe der Ärzte, die sich an seinem Bett ablösen, reißt überhaupt nicht mehr ab. Seither frage ich regelmäßig, was es Neues gibt. Schon bald lässt man die Hoffnung fahren, ihn zu heilen. Wieder bei mir zu Hause ziehe ich mich in mein Zimmer zurück und öffne die Schublade. Um mein Todeswerk zu vollenden, steche ich mit einer energischen Handbewegung eine Nadel durch die Augenhöhle hindurch in den Kopf. Unser Zusammenleben wird bald unerträglich. Nach 1 Jahr verlangt sie die Trennung, weil sie, wie sie sagt, den Wunsch hat, ein neues Leben mit einem normalen Mann zu beginnen. Warum sollte ich mich dem widersetzen? Über die Angelegenheit ist sehr schnell befunden. Ich bin der alleinige Schuldige. Der Festakt findet mit großem Pomp in demselben Rathaus statt, wo wir kurz zuvor in den Stand der Ehe getreten waren. Man trägt dunkle, sehr strenge Kleider. Das Ritual ist kurz, aber bewegend. Der Stellvertreter des Bürgermeisters, der eine blau-weiß-rote Schärpe trägt, hält eine kurze, sehr treffende Rede über die Rechte und Pflichten der Neugeschiedenen. erhebe die monatliche Unterhaltszahlung hervor, die ich pünktlich zu überweisen hätte. Er schließt, indem er uns beiden viel Glück wünscht. Ganz wie es Sitte ist, verpasst mir meine Ex-Frau eine schallende Ohrfeige. Die Erschütterung lässt mich ins Taumeln geraten. Gemeinsam mit den Zeugen müssen wir nur noch die Urkunde unterzeichnen. Im Anschluss daran gehen wir auseinander. Auf dem Flur warten andere Paare zukünftig Geschiedener ungeduldig darauf, dass sie an der Reihe sind. Der Andrang ist groß, wie immer montags. Drei. Ich suche Ruhe für mein einsames Herz. Schiffbruch. Ich bin gealtert. Ich fühle mich alt. Meine Haare ergrauen. All die bitteren Enttäuschungen, die ich während meines kurzen Lebens erfuhr, haben mich vorzeitig altern lassen. Meine Hassgefühle und die verpassten Gelegenheiten lassen mich einfach nicht los. Mein seit langem vernachlässigter Körper rächt sich und lässt mich leiden. Mein Rücken wird krumm. Mein Rheumatismus deprimiert mich. Meine Hämorrhoiden demütigen mich. Einen Ständer kriege ich nur noch mit größter Mühe. Ich bin wieder in meine alte Wohnung gezogen. Obwohl ich zu meinem großen Trost wieder bei meiner Modelleisenbahn und meinem stillgelegten Gleis bin, fühle ich mich hier nicht mehr so wohl wie früher. Mein relativer materieller Wohlstand bereitet mir keinerlei Genuss. Trotz meiner fast vollkommen asketischen Lebensweise habe ich das Gefühl, von der Last eines überflüssigen und schädlichen Komforts erdrückt zu werden. Manchmal überkommt mich die Lust, alles aufzugeben. Jeder Beginn eines neuen Studienjahres kommt mir beschwerlicher vor als der vorherige. Die Anpassungszeit wird immer länger. Bald wird es wohl bis zum Mai dauern, bis ich mich eingewöhne. Sobald das eine Studienjahr zu Ende ist, packt mich das Grauen vor dem nächsten. Die furchtbare Aussicht auf die bevorstehenden Monate verdirbt mir meine Ferien bereits, wenn sie kaum begonnen haben. Ab September verstärkt sich die Zwangsvorstellung, wird zu einer fixen Idee. Ich werde von hartnäckigem Durchfall gequält. Mein mit Geschwüren übersäter Magen versagt fast vollständig seinen Dienst. Ich muss mich mit Bouillon, leichter Kost, begnügen. Im Oktober schreite ich zu meiner Hinrichtungsstätte wie ein Verurteilter zur Guillotine, wie das Schaf zur Schlachtbank. All die verschlossenen, gehässigen Gesichter, Dekan, Kollegen, Studenten, die mich belauern, um mich abzuurteilen. Diese überfüllten Gänge, in denen ich mich durch spöttische Blicke und boshaftes Gelächter hindurchschlängeln muss. Diese Türen, die ich öffnen muss, ohne zu wissen, wen ich dahinter antreffe. Jedes Mal, wenn ich irgendwo anklopfen muss, zittere ich. Ich fühle mich von allen Seiten bedrängt. Um zu vergessen, um mich zu betäuben, trinke ich. Ich habe aufgehört, daran zu denken, was die Leute davon halten könnten. Dieses Stadium habe ich hinter mir. Ich muss zugeben, jegliches Schamgefühl verloren zu haben. Trotzdem bedrückt mich das Bewusstsein meines Verfalls. Mich quält die Angst, genauso zu enden wie Großvater. Keine Zukunft. Ich kann nicht mehr lange so weitermachen. Aber wie soll ich da herauskommen? Was könnte ich anders machen? Kein Ausweg. Sackgasse. Teufelskreis. Seit der Trennung von meiner Frau hat sich die Situation noch verschlimmert. Ich habe weder die moralische Kraft noch den Mut, meiner Arbeit normal nachzugehen. Ohne jede Überzeugung käue ich meine alten Seminare wieder. Aus Faulheit oder aus Unfähigkeit, sie zu korrigieren, stapeln sich bei mir die Arbeiten der Studenten. Ich fehle immer häufiger, ohne mich dafür auch nur im Geringsten zu rechtfertigen. Meine abgetragenen Anzüge, meine immer ungeputzten Schuhe, meine Haare und mein struppiger Bart lösen schallendes Gelächter aus. Mein unsicherer Schritt, mein schwankender Gang, meine zittrige Stimme erwecken allgemeine Heiterkeit, die sich bis zu hohen Gelächter steigern kann. Kein einziger Kollege richtet mehr das Wort an mich. Nicht einmal mehr die früher so verständnisvolle F. Der Dekan hat seinen Ton mir gegenüber verändert. Aus den väterlichen Ermahnungen sind strenge Maßregelungen geworden. Er liefert mir jetzt einen erbarmungslosen Kampf, behindert meinen Aufstieg, spricht von einer möglichen Suspendierung. An diesem Montag hat er einen sehr belebten Gang ausgewählt, um mich abzukanzeln.
»Mein Herr, Sie sind ein Schandfleck unserer Einrichtung. Sie entziehen sich auf eine schändliche Art und Weise all Ihren Verpflichtungen. Wenn Sie Ihr Verhalten nicht schnellstens ändern, lasse ich dem Minister einen Bericht zukommen, den ich mit der Bitte versehe, Ihnen einen Verweis auszusprechen. Sie werden vor den zuständigen Ausschuss geladen, vor dem Sie sich zu rechtfertigen haben.«
Ich beschimpfe ihn als falschen Fünfziger, als alten Einfallspinsel, rate ihm, sich zum Teufel zu scheren. Er ist völlig verdutzt, wirft mir vernichtende Blicke zu, hüllt sich in beleidigtes Schweigen, verschafft sich einen theatralischen Abgang. So bringe ich meine Angelegenheiten zwar nicht in Ordnung, aber ich bin höchst zufrieden mit mir. Der Whisky verleiht mir eine Tollkühnheit, die mich selbst überrascht. Nemesis. In der auf diese Auseinandersetzung folgenden Nacht fasse ich den Entschluss, zur Tat zu schreiten. Nachdem ich keinen Schlaf finde, hole ich bei Tagesanbruch Großvaters Revolver aus dem Wandschrank in meinem Zimmer. Der schwarze Stahl glänzt tadellos. Im Magazin befinden sich immer noch die zwei Kugeln. Ich stecke das Ding in die rechte Tasche meines alten Regenmantels, kippe als Frühstück zwei große Gläser Gin in mich hinein und haste danach zur nächsten Metrostation. Ich komme bei der Universität an, gehe durch einen Lieferanteneingang hinein. Zu dieser morgendlichen Stunde sind die Gänge noch menschenleer. Aber ich kenne die Gewohnheiten des alten Krokodils. Ich weiß, dass er bereits in der Morgenröte in sein Büro kommt, um seinen neuesten Artikel zu verfassen oder seinen Beitrag für ein Kolloquium vorzubereiten. Ich klopfe ohne zu zögern an. Seine schmalzige Stimme fordert mich auf, einzutreten. Er sitzt mit dem Füllfederhalter in der Hand an seinem Schreibtisch. Er ist eingerahmt von zwei Stapeln seiner gesammelten Werke. Die Lampe mit ihrem bläulichen Schirm lässt das etwas aufgedunsene, grotesk zerfurchte Gesicht im Dunkeln. Nachdem sein anfängliches Erstaunen verflogen ist, mustert er mich äußerst gereizt.
»So früh schon auf den Beinen? Was ist bloß in Sie gefahren? Sollten Sie am Ende vielleicht doch noch gute Vorsätze gefasst haben? Ich möchte Sie aber trotzdem daran erinnern, mein Lieber, dass man hier nicht hereinspazieren kann, wie es einem gerade gefällt. Sitte und Anstand gebieten es, dass man sich anmeldet. Sie wissen doch, wie sehr ich beschäftigt bin.«
Mein hartnäckiges Schweigen beginnt ihn zu verwundern. Vielleicht glaubt er, ich sei zu aufgeregt, zu gehemmt, um zu reden.
»Nun«, beruhigt er sich wieder, »kommen wir zur Sache. Was haben Sie mir zu sagen? Haben Sie Ihre Sprache verloren? Sie wollen sich zweifellos entschuldigen. Glauben Sie mir, ich weiß Ihr Verhalten wertzuschätzen. Wir haben uns beide mitreißen lassen. Ich bin bereit, die Sache zu vergessen, wenn Sie sich dazu durchringen, etwas mehr guten Willen zu zeigen.«
Er lächelt mich aufmunternd an. Die Hand krampfhaft um die Waffe gelegt, gehe ich um den Schreibtisch herum und ganz langsam auf ihn zu. Dabei stoße ich mit einer verächtlichen Bewegung des linken Ellbogens gegen die gebundenen Ausgaben, die umfallen. Er weicht ein wenig zurück.
»Was ist in Sie gefahren? Ich verbiete Ihnen...«
Als ich auf seiner Höhe bin, drücke ich mit einer blitzartigen Bewegung die Kanone gegen seine linke Schläfe. Er versucht nicht, mich zurückzustoßen. Angstschweiß perlt ihm von der Stirn. Er stottert ein paar Wörter. Jetzt ist er mir endlich ausgeliefert. Seine fetten Gesichtszüge widern mich vollends an. Ich drücke auf den Abzug und puste ihm das Gehirn heraus. Er sackt schwer in seinem Stuhl zusammen. Die gepolsterte Doppeltür hat den Knall gedämpft. Abgesehen davon, wer außer ihm könnte verrückt genug sein, so früh zu arbeiten? Ich habe keine Probleme zu fliehen, ohne dass mich jemand sieht. Fahnenflucht. Alles aufgegeben. Wer wüsste zu sagen, wann ein Leben eine völlig andere Wendung zu nehmen beginnt? Ein Vorkommnis, das für mich so schwer zu ertragen war, dass ich sogar die Erinnerung daran verloren habe, lässt mich das Unwiderrufliche tun. Ich gehe fort, ohne etwas verlauten zu lassen, ohne mir die Mühe zu machen, irgendjemandem einen Brief zurückzulassen. Vom Fenster aus betrachte ich ein letztes Mal die vier rostigen Eisenbänder, den mit Unkraut übersäten Bahndamm. Dann, die offizielle Mütze auf dem Kopf, setze ich meine Modelleisenbahn, die mittlerweile mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgestattet ist, in Betrieb. Ein Tonsystem, das das Pfeifen sowie das Geräusch der Räder imitiert. Rauch, der aus dem Schornstein der Dampflokomotiven aufsteigt. Was für ein Jammer, dieses Meisterwerk nicht mitnehmen zu können. Aber die Zeit drängt. Ich stelle die automatischen Steuerungen falsch ein, manövriere meine Züge auf dasselbe Gleis, lasse sie in die entgegengesetzte Richtung fahren, öffne die Weichen, die ich schließen müsste. In weniger als einer Minute verwüsten drei spektakuläre Unglücksfälle das Wohnzimmer. Zwei meiner fehlgeleiteten Züge stoßen mit voller Geschwindigkeit frontal zusammen, während die anderen entgleisen und auf dem Grund einer Schlucht zerschellen. Mit Tränen in den Augen betrachte ich einen kurzen Moment lang das Desaster, das ich angerichtet habe. Dann setze ich meine Mütze ab, öffne die auf den Treppenflur führende Tür und lasse, ein Reisender ohne Gepäck, meine Vergangenheit hinter ihr zurück. Die Kunst der Flucht. Es beginnt die Zeit des Umherirrens. Zunächst bleibe ich in der Stadt, aus Faulheit weiter wegzugehen. Ich lebe von nichts, durchstöbere Abfalleimer, schlafe unter freiem Himmel, unter Brücken, über Lüftungsschächten oder in Hauseingängen, wo man mich nicht hinauswirft. Auf Gehwegen, in Metrowaggons und an Kirchenportalen bettle ich um Nahrung, etwas Geld, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit. Hin und wieder wird es mir gewährt. Die Zeiten sind hart und die Menschen noch härter. Einmal tue ich mich mit zwei Clochards zusammen, die mir anbieten, ihre Flasche Rotwein mit ihnen zu teilen. Abends auf einer Bank stößt jedoch eine alte Zahnlose zu uns. In ihrem Rausch klammert sie sich an mich, macht Anstalten, mich gierig auf den Mund zu küssen. Überhäuft mit sarkastischen Bemerkungen verlasse ich das Trio. Ich bleibe lieber allein. Manchmal, im Winter, wenn es dunkel wird und die Kälte an einem zehrt, bin ich gezwungen, in ein Obdachlosenasyl zu gehen. Aber ich verabscheue dieses Zusammengepferchtsein und entschließe mich nur im äußersten Notfall dazu. Die Jahreszeiten, die Jahre vergehen, und ich weiß nicht mehr, wie viele. Ich lebe außerhalb der Zeit. Schließlich finde ich zu einer gewissen Ruhe zurück. Es ist noch nicht das große Glück, aber es ähnelt ihm. Kalte Speise. An einem Frühlingstag will es der Zufall, dass ich meiner Frau auf dem Gehweg begegne. Ich trete auf sie zu. Sie reagiert angeekelt, braucht eine gute Minute, bis sie mich erkennen will. Als sie dann meine Lumpen, mein zerzaustes Haar, meinen unordentlichen und verdreckten Bart sieht, bricht sie in nicht enden wollendes, schallendes Gelächter aus. »Stimmt es also doch? Ich wollte es nicht glauben. Der Herr mimt den Barbaren-Lehrling. Die Rückkehr zur Natur. Du willst ein bisschen Tarzan spielen? Was für eine Idee! Und wann läufst du mit einer Keule einem Tierfell herum?« Jetzt duzt sie mich. Sie schleppt mich gewaltsam in ein Café. Die Bedienung, die Gäste mustern uns mit verständnisvollem Lächeln. Sie gibt mir einen Kamm, verlangt, dass ich zuerst in die Toiletten hinuntergehe, um mich in Ordnung zu bringen. Ich willige grummelnd ein. Als ich wieder zurückkomme und mich neben sie setze, sie hat den dunkelsten Winkel gewählt, steht auf dem Tisch ein Glas warme Milch, das sie in der Zwischenzeit für mich bestellt hat. Sie schlürft genüsslich an ihrer Creme de Cassis. Ich betrachte sie verstohlen. Sie ist wieder rundlicher geworden, raucht wieder, trägt wie früher die schwarzen Strümpfe. Ich fühle mich von einer sehr alten Erregung überwältigt. Sie erzählt mir schnatternd von ihrem neuen Leben. Sie lebt in wilder Ehe mit ihrem Liebhaber zusammen, trotz des erbitterten Widerstands ihrer ganzen Familie. Scheinbar vögelt er sie zweimal am Tag. Er bringt sie dazu, dass sie kreischt, sich an den Vorhängen hochzieht. Er befördert sie jedes Mal in den siebten Himmel. Jedenfalls behauptet sie das. Ich vermute, dass sie übertreibt. Gleichwohl wirkt sie sehr viel vergnügter, was letzten Endes nicht weiter überraschend ist. Plötzlich holt sie aus ihrer Krokodilledertasche ein Foto hervor, das sie mir mit einem bewegten Lächeln hinhält. Ich sehe einen schmollenden Knirps, das Ebenbild seines Vaters. Was für eine Zärtlichkeit in ihrer Stimme, als sie mir von ihm erzählt. Diese Begeisterung habe ich noch nie bei ihr erlebt. Mit was für einer Liebenswürdigkeit sie auch noch vom kleinsten Geschrei dieses düsteren Säuglings erzählt. Und die kleine Schwester ist auch schon unterwegs, fügt sie vertraulich und mit triumphierender Stimme hinzu. Bald werde ich rund wie ein Apfel sein. Ich verspüre einen Brechreiz. Ich schiebe der Milch die Schuhe zu. Da sie unbeirrt weiter vom Stuhlgang und vom Sabbern ihres kleinen Jungen erzählt, ergreife ich, ohne mich zu bedanken, die Flucht. Tagelang habe ich auf der Lauer gelegen, Erkundigungen eingeholt. Ich habe mir die Mühe gemacht, mich gründlich zu waschen, neu einzukleiden, frisch zu rasieren, meine wirren Haare in Ordnung zu bringen, um nicht das Risiko einzugehen, dass man Verdacht schöpft. Ich fühle mich seltsam in dieser Aufmachung des angeblich zivilisierten Menschen. Eines Morgens gehe ich gegen 11 Uhr in meine alte Wohnung zurück. Der Briefkasten quillt über von Werbeprospekten und alten Briefen. Ich schmeiße die gesamte Post in den Mülleimer, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Ich steige die Treppe hinauf, öffne meine Tür. Die Möbel sind mit Staub bedeckt, an der Decke haben Spinnen ihre Netze gewoben. Meine Modelleisenbahn ist noch immer in demselben Zustand wie zu dem Zeitpunkt, als ich sie verlassen habe. Sie ist lediglich mit einer feinen, watteartigen Schicht überzogen. Natürlich ist nicht daran zu denken, sie wieder in Gang zu setzen. Der Strom ist schon seit einer Ewigkeit abgestellt. Ich habe einen Hackebeil, ein Messer mit einer langen Klinge, eine Rolle Plastiktüten und im benachbarten Postamt 20 Pappkartons in angemessener Größe gekauft. Das alles bringe ich in die Küche. Sorgfältig schleife ich das Messer und das Hackebeil, räume den Tisch auf und wische ihn ab, lege mir 20 Etiketten zurecht und noch einmal 20, die ich mit dem Namen und der Adresse meiner ehemaligen Lebensgefährtin beschrifte. So, damit wäre alles vorbereitet. Um 3:45 desselben Tages postiere ich mich am Ausgang der Vorschule. Ich weiß, dass sie immer zu spät ist. Zusammen mit den ersten Muttis gehe ich in die Klasse mit den ganz Kleinen. Ich gebe mich als einen Onkel aus, erfinde eine glaubwürdige Autopannengeschichte. Die zunächst äußerst reservierte Lehrerin lässt sich mittels einiger realistischer und wahrscheinlicher Details langsam überzeugen. Dann kommt mir der Knirps zu Hilfe. Er geht bereitwillig mit mir mit, gibt mir ganz vertrauensselig seine Hand, heftet sich an meine Fersen, als würde er mich schon seit langem kennen, was schließlich die Lehrerin überzeugt. Für den Notfall habe ich einen Schnuller bei mir, aber meine Vorsichtsmaßnahme erweist sich als unnötig. Ich sehe immer wieder zu ihm hinunter, während er neben mir hertrippelt. Er ist, wie alle in seinem Alter, grauenerregend, unfolgsam, ein würdiger Erbe des einfachen väterlichen Gemüts. Triumphierend stelle ich mir vor, welches Gesicht seine Mutter und die Lehrerin machen werden. Jedenfalls sind wir schon zu weit weg, als dass sie uns noch einholen könnten. Die Würfel sind gefallen. Ich gehe mit ihm zu meiner Wohnung. Jetzt heult er, will zu seiner Mama. Der lange Weg ermüdet, die unbekannte Umgebung ängstigt ihn. Ich herrsche ihn an. Aber als wir in die Wohnung eintreten, entdeckt er gleich die verlassene Modelleisenbahn. sein ganzer Kummer verfliegt. Er bemächtigt sich ihrer, schnappt sich meine wertvollen Waggons, reißt die Signale heraus, trampelt über die Schienen. Wird er die Tollkühnheit besitzen und meine Tunnel umwerfen, das Viadukt zum Einsturz bringen? Ich schließe meine Augen. Dieses trostlose Schauspiel steigert meine Entschlossenheit. Ich mache mich in der Küche zu schaffen, greife eine leere Flasche Wodka, die auf dem Kühlschrank steht. Während er weiterhin sorglos die systematische Zerstörung meines Meisterwerks betreibt, schleiche ich mich leise heran und strecke ihn mit einem trockenen Schlag ins Genick nieder. Dann entkleide ich den winzigen, rundlichen Körper und lege ihn auf den Tisch. Zum Schutz lege ich eine große Schürze an, kremple meine Ärmel hoch und mache mich an die Arbeit. Ich weiß nicht, ob er noch atmet. Was spielt das auch für eine Rolle? Ich greife das Hackbeil und mit einem gezielten Schlag trenne ich den Kopf vom Rumpf ab. Heftige Zuckungen durchfahren ein paar Sekunden lang das kleine, enthauptete Monster. Ohne irgendwelche Schwierigkeiten mache ich das Gleiche mit Armen und Beinen. Von meinen Händen tropft das Blut herab. Auf dem Fliesenboden bildet sich eine große Lache. Dann zerlege ich mit dem Messer den Körper in feinere Stücke. Ich erhalte genau die 20 Stücke, die ich wollte. Ich gebe sie eines nach dem anderen in eine Plastiktüte, die ich zubinde und auf die ich ein Etikett mit einem Buchstaben für die Identifizierung klebe. Ich ordne die Pakete. Wo soll ich anfangen? Ein Fuß zum Beispiel würde einen wunderbaren Auftakt der ganzen Sache darstellen. Ich lege eine der beiden Tüten, die den Buchstaben F tragen, in einen der Kartons. Ich betrachte mich im Spiegel, um mich zu vergewissern, dass mein Anzug nicht mit einem Blutfleck beschmutzt ist, und laufe im Sturmschritt zur Post. Eine unfreie Postsendung. Ein zweites Paket folgt morgen. Und dann immer so weiter. Das Beste hebe ich bis zum Schluss auf. Den Kopf. Wenn ich in etwas mehr als 3 Wochen mit allem fertig bin, werde ich die Hauptstadt für immer verlassen. Einsiedelei. Sollte ich am Ende doch im Hafen angekommen sein? Seit 5 Tagen habe ich mich in einem verlassenen Bahnhof eingerichtet. Obwohl sich der Ort sehr davon unterscheidet, erinnert er mich an den Bahnhof meiner Kindheit, zu dem ich mit Großvater ging, um den Zügen das Zeichen zur Abfahrt zu geben. Die Landschaft ist sehr hügelig und ziemlich wild. Das alleinstehende Gebäude liegt am Ende eines abgeschiedenen Tals. In 100 Meter Entfernung ist ein zweites Gebäude dem Zerfall anheimgegeben. Die verblassten Buchstaben an der Fassade sind kaum noch zu lesen. Café Hôtel des Voyageurs. Nach langem Reisen durch die entlegensten Gebiete der Provinz habe ich diesen Ort zufällig entdeckt. Er hat mir auf Anhieb gefallen. Ich habe beschlossen, mich hierher zurückzuziehen. Der steinige Weg, über den ich gekommen bin, endet hier am tiefsten Punkt des Talkessels als Sackgasse. Er führt vom Dorf herunter, das auf einer Anhöhe in 2 Kilometer Entfernung liegt, von hier aus aber nicht zu sehen ist. Mein Bahnhof hat einen ziemlich einfachen Grundriss. Er ist rechteckig und ähnelt all den anderen, die Ende des letzten Jahrhunderts zu Hunderten von der Eisenbahngesellschaft gebaut wurden. Im Erdgeschoss befinden sich die öffentlichen Räumlichkeiten für die Fahrgäste. In der Mitte ein großer Wartesaal, flankiert vom ehemaligen Büro und vom Gepäckaufbewahrungsraum. Der Schalter ist in eine Seitenwand eingelassen. Eine schmale Holztreppe neben der Gepäckaufbewahrung führt in den 1. Stock, wo offenbar die Privatwohnung des Bahnhofsvorstehers lag. Sie besteht aus 2 großen Zimmern, einer winzigen Küche, die noch mit ihrem Spülstein ausgestattet ist, und einem Abstellraum. In einem Nebengebäude des Bahnhofs befinden sich die Toiletten mit Waschbecken und Stehklosett. Insgesamt ist alles in einem mehr als anständigen Zustand, der gegen die Baufälligkeit des benachbarten Gebäudes absticht. Ich frage mich, warum die Eisenbahngesellschaft, die doch so sehr auf Gewinn und Einsparungen bedacht ist, die Lokalitäten noch nicht zum Verkauf angeboten hat. Vielleicht hat man ja, weil sie so abgelegen sind, keinen Interessenten dafür gefunden. Die Vermutung scheint mir jedoch wenig wahrscheinlich zu sein. Es hat mir überhaupt keine Probleme bereitet, hineinzukommen. Die Tür war angelehnt, ein Fenster stand auf. Unten sind mehrere Fenster eingeschlagen. Aber ich pfeife auf Komfort. Abgesehen davon scheinen das Dach dicht und der Holzfußboden vollkommen intakt zu sein. Die Wände riechen nicht modrig, die Treppe ist kaum wurmstichig. Ich habe 3 Tage benötigt, um mich einzurichten. Wobei ich mich damit zufrieden gegeben habe, alles gut durchzulüften, die fehlenden Glasscheiben durch Pappendeckel zu ersetzen, die ich hier gefunden habe. Lediglich die Beseitigung der vielen Abfälle hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich habe sie draußen neben dem Weg zu einem Haufen zusammengeworfen. Im 1. Stock des Kaffeehotels habe ich eine zwar schmutzige, aber gemütliche Matratze gefunden, die ich in das Zimmer gebracht habe, das für mich vorgesehen ist. Es liegt auf der Nordseite, geht aber zu den Gleisen hin. Unter diesem behelfsmäßigen Bett habe ich mein bescheidenes Hab und Gut versteckt, die paar Geldscheine, die übrig geblieben sind. Von der 1. Nacht an habe ich ganz friedlich geschlafen. Eine tiefe Ruhe, die erst morgens durch Vogelgesang gestört wird. Nur ein einziges Mal bin ich erschreckt aufgewacht. Ich hatte geglaubt, sehr weit weg das Pfeifen eines Zuges zu hören, der mit Volldampf näher kommt. Natürlich hatte ich geträumt. Bei Tagesanbruch bin ich frisch und munter aufgestanden. Es war lange her, dass ich mich nicht mehr so gut ausgeruht hatte. Bestandsaufnahme. Schritt für Schritt erkunde ich mein Anwesen. Unter der Vegetation, die sie bedeckt, erahnt man noch 3 verrostete doppelte Schienenstränge. Gegenüber dem Bahnhof erstrecken sich 2 Bahnsteige, auch sie mit Unkraut übersät. Die Schwellen verfaulen, hier und da ragt zwischen ihnen ein Strauch empor. Weiter hinten, auf dem Abstellgleis, das zu einer inzwischen abgerissenen Lagerhalle geführt haben muss, fristen 3 vergessene Flachwagen vor einem Prellbock ihre Existenz. Die Weichen sind tot. Auf beiden Seiten der Anlage laufen die Schienenbündel zu einem einzigen Gleis zusammen. Im Osten stößt es fast unmittelbar auf einen Hügel, in den sich ein teilweise vermauerter Tunnel hineinbohrt. Ich folge der Bahnlinie in Richtung Westen. Sie folgt leicht abschüssig dem Verlauf eines grünen Tals. Nach ungefähr 2 Kilometern ein Viadukt. Die 5 nicht sehr hohen Steinbögen überspannen einen kleinen Bach. Über die unebene Brüstung gelehnt, erkenne ich im Wasser ein paar grüne Frösche und einen Schwarm kleiner Fische, der hin und her schnellt. Während ich meinen Weg fortsetze, stampfe ich mit meinen schnellen Schritten den Schotter nieder. Die Höhe einiger Pflanzen lässt darauf schließen, dass die Linie schon seit langem stillgelegt ist. Mindestens 15 Jahre. Ich bin überrascht, dass man noch nicht daran gedacht hat, die Schienen zu entfernen. Jetzt gehe ich fast im Laufschritt, wobei ich das Sch-Sch und das Pfeifen einer Bimmelbahn nachahme. Oh, hätte ich doch nur meine schöne Mütze dabei. Ich vergnüge mich wie ein kleiner Irrer. Ich beginne zu schwimmen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich mich so ausgelassen gefühlt habe. Noch gut 3 Kilometer Wegstrecke. Plötzlich überquert vor mir ein Auto mit voller Geschwindigkeit das Gleis. Und dann ein zweites, in entgegengesetzter Richtung. Ich weiche instinktiv zurück. Als sie vorbeigefahren sind, nehme ich den Ort in Augenschein. Die Spuren des abgerissenen Bahnwärterhäuschens sind noch zu erkennen. Die Straße muss vor kurzem neu geteert worden sein. Die Schienen sind verschwunden. Lediglich eine kaum merkliche Bodenwelle könnte die eiligen Autofahrer an den ehemaligen Bahnübergang erinnern. Enttäuscht kehre ich lieber wieder um. Ich werde mich nicht weiter vorwagen. Hier wird die westliche Grenze meiner Besitzungen sein. Bei meiner Rückkehr mache ich mich daran, auf eines der vergilbten Blätter, die ich unten im Büro gefunden habe, sorgfältig die Karte meines Eisenbahnreiches zu zeichnen. In der Wüste. Tag für Tag verbringe ich die meiste Zeit mit der Nahrungssuche. Eigentlich habe ich keine Probleme, welche zu finden. Die Gegend ist wildreich. Ich erinnere mich an die Lektionen von Großvater und versuche, Schlingen auszulegen. Nach zahlreichen ungeschickten und unfruchtbaren Versuchen werden meine Hände immer geschickter. Es gelingt mir, Wildkaninchen und einige junge Hasen zu fangen. Zudem lerne ich, auf Bäume zu klettern, um Tauben, Drosseln und Amseln oder ihre Eier aus den Nestern zu nehmen. Meine Ungeschicklichkeit gleiche ich durch einen sicheren Tritt aus und Schwindelgefühl habe ich auch nicht. Ich bleibe vorsichtig genug, um keinen Sturz zu riskieren. Manchmal bedauere ich es, kein Gewehr zu besitzen, aber ich empfinde einen Widerwillen gegen die Gewalt von Feuerwaffen. Und womit sollte ich meine Zeit verbringen, wenn die Jagd zu einfach würde? Darüber hinaus angle ich. Mit einem langen Ast, den ich mir zurechtgeschnitten habe, einem Faden, sorgsam ausgewählten Ködern, sitze ich stundenlang am Ufer des Bachs oder des kleinen Teiches und warte darauf, dass Fische oder Frösche anbeißen. Wenn es geregnet hat, sammle ich Schnecken. In Asche geröstet, ergeben sie für mich ein königliches Festmahl. Überall finde ich wilde Früchte, Pilze, Beeren, Kräuter. Langsam lerne ich ihren Geschmack kennen, ihre Vorzüge. Auf Brot, Milch, Butter verzichte ich gern. Mein Essen ist genauso einfach wie mein Quartier. Um meine Lebensmittel zuzubereiten, habe ich im Schutz des Dachvorsprungs ein ebenes Areal hergerichtet, das von großen Steinen umgrenzt wird. Hier unterhalte ich ein Holzfeuer. Ich bin zu einem Spezialisten für die richtige Garzeit geworden. Wenn es zu stark regnet, benutze ich manchmal den Kamin im Obergeschoss. Dann erfüllt ein wunderbarer Geruch von gebratenem Fleisch die ganze Wohnung. Natürlich ist das fließende Wasser abgestellt. Aber was soll's mit dem Fluss in unmittelbarer Nähe? Jeden Morgen gehe ich meine Tagesration holen. Eine alte Gießkanne und drei Flaschen, die ich randvoll mache. Strom vermisse ich nicht. Was sollte ich damit anfangen? Meine Modelleisenbahn habe ich nicht mehr. Habe ich jetzt nicht was viel Besseres? Abends, bei Mondschein oder beim flackernden Licht einer Kerze, lese ich das einzige von allen meinen Büchern, das ich behalten habe. Die Bestie im Menschen. Schritt für Schritt und nicht ohne Mühe mache ich mein alterndes Gestell geschmeidiger. Meine täglichen Fußmärsche, das Leben an der frischen Luft, härten mich ab, verbessern meine körperliche Verfassung. Mein Rücken richtet sich wieder auf, ich atme wieder richtig durch. Ich fühle mich fast wie neugeboren. Ich habe es sogar, welch Wunder, geschafft zuzunehmen. Im Dorf kaufe ich mir eine kleine Flöte, mein einziger Luxus, auf der ich stundenlang immer dieselben Noten spiele. Bald schon finde ich die Kindermelodien wieder heraus, die der Cousin vor so langer Zeit versuchte, mir beizubringen. Meinen Spaziergang unternehme ich am liebsten abends bei Einbruch der Dunkelheit. Mit einem Mal ist es vollkommen dunkel. Kein Licht, kein Geräusch erinnern an die Existenz von Menschen. Lediglich zwei halb verwilderte Katzen laufen mir manchmal über den Weg. In diesem wunderbaren Augenblick fühle ich mich allein auf der Welt. Es ist, als würde die Welt mir gehören. Ich gehe immer denselben Weg mitten auf dem Gleis bis zum Bahnübergang. Er wird mir nie langweilig. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach Entdeckungen, sondern ich suche die erholsame Sicherheit der alltäglichen Gewohnheit. Ich träume unter dem Sternhimmel. Ich erzähle mir fortwährend friedvolle Geschichten. Oft spreche ich mit mir selbst. Ich singe. Meine klare, sichere Stimme steigt in die Dunkelheit auf. Misanthropie. Seit dem Sommer lebe ich schon an diesem Ort. Jetzt verbringe ich hier meinen ersten Winter. Zum Glück ist die Kälte nicht allzu streng. Kein Schnee, ein wenig Regen, schöne Sonnentage. Ich lerne die Härten des Januars zu ertragen. Mein alter, pelzgefütterter Mantel reicht mir zum Schutz gegen die Kälte. Der Kamin im Obergeschoss zieht gut. Dort unterhalte ich ein Höllenfeuer. Der Ofen mit dem langen Knierohr unten im Wartesaal funktioniert noch. Als ich ihn das erste Mal ausprobierte, habe ich den ganzen Raum eingeräuchert. Die folgenden Versuche sind jedoch von Erfolg gekrönt gewesen. Was das Holz betrifft, daran herrscht kein Mangel. Das einzige Problem besteht darin, es klein zu hacken. Da ich die Hoffnung darauf aufgegeben habe, es mit dem Beil zu schaffen, habe ich einen Teil des mir verbliebenen Geldes dafür verwendet, mir eine kleine Kettensäge zu kaufen. Ich bedauere dieses Eingeständnis an die Moderne, aber mit ihr ist diese Arbeit zu einem Kinderspiel geworden. Gleichwohl fällt mir jetzt die Nahrungsbeschaffung schwerer. Das Wild verkriecht sich in seinen Bauten. Die Fische wollen nicht anbeißen. Früchte und Beeren gibt es keine mehr. Da es mir widerstrebt, Lebensmittel einzukaufen, finde ich mich damit ab, jeden zweiten Tag zu fasten. Ich verliere wieder die gewonnenen Kilos, was mir gar nicht schlecht bekommt. Es gelingt mir, in jeder Hinsicht enthaltsam zu leben. Ich sehe niemanden. Ich lebe in der Stille der Natur, endlich in Sicherheit vor meinesgleichen. Ich gehe so selten wie möglich ins Dorf hinauf. Am liebsten würde ich überhaupt nicht hingehen. Aber von Zeit zu Zeit bin ich gezwungen, einige unentbehrliche Vorräte zu ergänzen. Kerzen, Streichhölzer, Nylonfaden, Batterien für meine Taschenlampe, Benzin für die Säge. Ich kaufe auch ein wenig Rotwein. Ich habe noch das Bedürfnis, mich zu betrinken, aber sehr viel seltener als zuvor und eher aus Spaß denn aus Notwendigkeit. Ich fürchte mich davor, den Händlern gegenüberzutreten. Obwohl ich ein Kunde bin, wie jeder andere auch, und sofort auf Heller und Pfennig mit meinem Ersparten zahle. Aber mir ist die Fähigkeit, mich normal zu unterhalten, fast völlig abhanden gekommen. Im Angesicht von Männern, die mir imponieren, von Frauen, die es schaffen, mich zu verunsichern, bricht meine Stimme. Sie wird unkenntlich, zittrig. Man schätzt mich ab, beobachtet mich, starrt mich schamlos an. Immer wieder macht man sich einen Spaß daraus, mich etwas wiederholen zu lassen, mir aufdringliche oder unangenehme Fragen zu stellen. Stumpfsinnig dreinblicken tue ich so, als würde ich nicht verstehen. Sie halten mich für einen Irren, duzen mich, fahren mich barsch an. Vor allem die Kinder sind teuflisch. Sie kennen mich, heften sich an meine Fersen, machen sich über meine Unsauberkeit, meine Lumpen lustig. In den Gassen rufen sie mir ihre anzüglichen Bemerkungen hinterher. Sie spionieren mir nach, um meinen Schlupfwinkel ausfindig zu machen. Einmal sehe ich mich gezwungen, mit Steinen nach ihnen zu werfen und die Anhöhe so schnell ich nur kann herunterzulaufen, um sie abzuhängen. Ich nehme mir fest vor, nur noch herzukommen, wenn Schule ist. Es ist nicht gut, anders zu sein. Ich fürchte die Menschen mehr und mehr. Heute Morgen, während ich noch schlummere, zerspringt plötzlich eine meiner Fensterscheiben. Ich springe auf, nähere mich dem Fenster, bleibe mit pochendem Herzen auf der Lauer liegen. Alsbald bemerke ich drei im Gebüsch versteckte Bengel. Sie lachen, stoßen sich mit dem Ellbogen an, zeigen mit dem Finger auf das Stockwerk, wo ich mich verschanzt habe. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen, gehe hinunter und trete auf sie zu. Ganz aus der Fassung gebracht, laufen sie lieber so schnell es geht davon, wobei sie mir Derbheiten zurufen. Bald werden alle im Dorf mein Versteck kennen. Man wird mich also nie mehr in Frieden lassen. Zum Glück schreckt das wilde Erscheinungsbild der Örtlichkeit ab. Darüber hinaus wirken meine wirren Haare, mein langer grauer Bart dermaßen einschüchternd, dass sie jede Annäherung verhindern. Aber dennoch, ich fühle mich unruhiger. Meine Unbeschwertheit hat einen Dämpfer erlitten. Ich verkrieche mich den ganzen Nachmittag über in meinem Bahnhof und verlasse ihn erst bei Einbruch der Dunkelheit, wenn ich sicher bin, keiner Menschenseele zu begegnen. Tunnel. Die Einfahrt in den eingleisigen Tunnel befindet sich am Fuß eines Hügels, im Schatten direkt unterhalb eines dichten Eschenwaldes. Die Tunneleinfahrt ist zugemauert, aber nicht bis zum First. Man hat sich damit begnügt, eine Bruchsteinmauer von mehr als 2 Meter Höhe zu errichten. Ich denke mir, dass das Gewölbe, das seit Jahrzehnten mit undichten Stellen übersät ist und schon lange nicht mehr instand gesetzt wird, einzustürzen droht. Zweifellos wollte die Eisenbahngesellschaft wegen der bestehenden Gefahr mögliche Spaziergänger oder Kinder, die daraus ein Spielfeld für ihre Liebeleien oder ihren Schabernack machen könnten, daran hindern, hineinzugehen.
Bislang war ich unschlüssig, ob ich hineingehen sollte. Das gestrige, unerfreuliche Vorkommnis aber drängt mich, diesen Schritt zu tun. Man lässt mir keine andere Wahl mehr. Ich bewaffne mich mit meiner treuen Taschenlampe, einer wackeligen Leiter, die ich in den Trümmern des Café-Hotels gefunden habe. Ich setze sie an der Wand an, steige hinauf, bleibe einen Moment lang auf der Mauerkrone sitzen, um mein Gleichgewicht zu finden, dann ziehe ich sie zu der anderen Seite herüber und steige in die Dunkelheit hinab. Es ist nicht so kalt wie draußen. In der dünnen Luft liegt ein scharfer Geruch. Ich bewege mich behutsam voran, obgleich ich schon keine Furcht mehr empfinde. Ein mir unbekanntes Wohlgefühl überkommt mich. Ich stelle sehr schnell fest, dass man die Schienen, die Schwellen, den Schotter entfernt hat, was das Gehen erleichtert. Je weiter ich mich vorwage, umso dunkler wird es. Bald bin ich von tiefschwarzer Nacht umgeben, denn von den Ausgängen dringt kein Licht mehr bis zu mir. So merke ich, dass der Stollen einen Bogen beschreibt. Der Lichtkegel vor mir wird immer größer. Ich erreiche das andere Ende, wo sich genauso eine Mauer befindet wie am Tunneleingang. Durch die gewölbte Öffnung hindurch erkenne ich den Himmel, ein paar Bäume. Das ist also die andere Grenze meiner Besitzungen. Anhand der Zeit, die ich für diese Durchquerung benötigt habe, versuche ich die Länge des Stollens grob zu schätzen. 500 Meter, scheint mir. Zudem habe ich den Eindruck, dass die Strecke wieder abschüssig verläuft, als würde der Tunnel den höchsten Punkt zwischen zwei Tälern darstellen. Aber ich habe keine Karten mehr, um das nachzuprüfen. Ich kehre um, lasse mir diesmal aber mehr Zeit. Ich inspiziere sorgfältig die Örtlichkeiten, wobei mir der Lichtkegel meiner Taschenlampe behilflich ist, den ich über das von den einstmals hier durchfahrenden Maschinen angeschwärzte Gewölbe hinwegfahren lasse. Wie schön er ist, mein Tunnel. Elegante Wölbung, sorgfältige Mauerarbeit, ein Hauch von Krypta, Kerker, mittelalterlichem Gewölbe. Entgegen meinen Befürchtungen scheint er mir in einem ausgezeichneten Zustand zu sein. Nicht der kleinste beunruhigende Riss, lediglich ein wenig Feuchtigkeit, die stellenweise durchsickert. Warum hat man ihn dann zugemauert? Vielleicht eine jüngst ergangene Anweisung der Behörde, um jedes Unfallrisiko auszuschließen. Aber ich habe so viel andere gesehen, die viel stärker beschädigt waren und trotzdem zugänglich gewesen sind. Als ich gerade sehr vorsichtig einen Fuß auf eine der morschen Sprossen der Leiter setze, fällt mir plötzlich ein, dass ich aufpassen muss. Sollten sie durchbrechen, würde ich gefangen sein, außerstande wieder nach oben zu kommen. Und wer sollte mir hier helfen? Trotzdem kehre ich schweren Herzens ans Licht und an die frische Luft zurück. Auf der anderen Seite, da fühlte ich mich so wohl. Schon denke ich an nichts anderes mehr, als dorthin zurückzukehren. Ich halte mich immer häufiger in meinem Tunnel auf. Dort verbringe ich Stunden, ganze Tage. Manchmal kommt es sogar vor, dass ich dort auf dem nackten Boden schlafe. Welch ein Genuss! Wenn ich in seinem lockeren Boden wühle, durchflutet mich eine bislang unbekannte Lust, die in meinem tiefsten Innern gleichzeitig sehr alte Erinnerungen wachruft. Ich trete in dieses neue Asyl ein, wie ein Gläubiger in seinen Tempel. Die Temperatur ist dort fast immer gleichbleibend. Im Sommer kühl, im Winter lauwarm, was seinen Reiz noch steigert. Ob es regnet, schneit oder stürmt, ich bin in Sicherheit. Ich habe lediglich einen wackeligen Holzstuhl mit kaputtem Korbgeflecht zum Sitzen hergebracht. Die übrige Zeit verbringe ich mit angezogenen Beinen, zusammengekauert auf dieser so weichen Erde, und lasse meine Gedanken schweifen. Sehr oft, oh Freude, denke ich an überhaupt nichts mehr.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf!
Shh.